Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Die Gasgeflüster-Ausfahrt 2023 liegt hinter uns. Ein fulminantes Wochenende mit vielen spannenden Anekdoten und lehrreichen Geschichten, die wir euch nicht alleine erzählen wollen, sondern direkt zwei Gäste bei uns an den Stammtisch gebracht haben. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Eins, zwei, drei!
So, ein furioses Intro, wie es das bei Gasgeflüster noch nicht gegeben hat. Dazu natürlich klassisch noch. Und damit können wir starten. Und ich sage nicht Prost Michel, sondern ich sage Prost René. Herzlich willkommen Prost. Am Stammtisch. Ihr kennt ihn, ich bin nicht alleine und auch nicht nur mit René da, sondern natürlich ist auch Michel da und Hallo. Eine weitere Gästin. Und damit sind wir heute zu viert, das gab es lange nicht mehr. Hallo auch Sabrina, Sabrina, ihr kennt sie aus Folge 99, also gar nicht so lange her. Wir sind vier Leute, hallo in die Runde.
Hi.
Ja, hallo Jan, grüß dich und auch zum Wohl von uns, weil Sabrina und ich, wir zwei Suffköpfe, hatten unsere Flaschen natürlich schon offen und schon am Hals, bevor die Sendung überhaupt angefangen hat, aber so ist das bei uns. Zum Wohl in die Runde.
Und ich sag auch Prost und zwar jetzt mit einem Berliner Pilsner, warum sage ich das, weil das hatte mir Benny. Noch in der letzten Woche zugeschickt und ich war einfach nur zu spät, jetzt habe ich es nochmal ausgeschenkt, jetzt nehme ich mal einen guten Schluck daraus und Michel kann in der Zeit aufklären, warum wir hier zu viert sitzen.
Genau, also an dieser Stelle erstmal nochmal zu Boden an dich und er hat sich jetzt hier sogar ganz edel ein Glas eingeschenkt, ne? Normalerweise Flaschenkinder, wie wir sind. Ja, warum sitzen wir hier in dieser illustren Viererrunde? Das hat natürlich einen sehr guten Grund. Ihr habt das hoffentlich auf Instagram verfolgt. Unsere Gasgeflüster-Ausfahrt 2024 ist in Planung. 2023 gerade abgeschlossen. Und weil die 24er-Folge schon in Planung ist, wir so viel Feedback und Eindrücke gesammelt haben bei unserer Ausfahrt am vergangenen Wochenende, haben wir zwei wichtige Personen mit dazu eingeladen, die uns eben heute im Podcast mitbeehren. Das ist einmal René, Jan hat es schon angedeutet, letztes Jahr Tourguide, dieses Jahr Tourguide gewesen und eine Riesenunterstützung für uns natürlich. Und Sabrina, die uns ja inspiriert hat zur wichtigsten Folge vor der Ausfahrt mit ihrer Reiseerfahrung und die ja Inspiration gegeben hat für unsere Packfolge, die tatsächlich auch sehr, sehr gut angekommen ist. Das war zumindest das Feedback ja am ersten Abend in Oberhof. Da ging es nämlich los.
So nämlich. Es war eine phänomenale Tour. Es war sensationell. Also an der Stelle schon mal ein riesengroßes, fettes Dankeschön an alle, die mit dabei waren und das zu dem gemacht haben, was es war. Was es tatsächlich war, haben wir nämlich gedacht, ist nicht so sinnvoll, wenn wir uns das einfach selbst lobpreisen und runterdudeln. Denn so viel sei gesagt, es wurde nicht nur viel Motorrad gefahren, es wurde natürlich auch viel gesabbelt und auch das ein oder andere Bierchen getrunken. Und im Rahmen dieser ganzen Gespräche kamen wir nämlich schon am Tisch zusammen und haben gesagt, ey, wollen wir nicht direkt einfach live aufnehmen? Waren dann aber der Meinung, nee, lass Biertisch sein, lass lieber weiter Bier trinken. Aber den Dienstag danach, da setzen wir uns direkt zusammen. Oh, Entschuldigung. Oh, da kam das Bier direkt hoch. Eieiei.
Das gute Berliner Kindle. Noch mal fort.
Und jetzt haben wir schon genug gelabert. Das wird jetzt schwierig, Michel. Bei vier Leuten müssen wir uns echt zurückhalten. Deswegen vielleicht mal Sabrina, an dich nochmal ein herzliches Hallo und erzähl du doch vielleicht mal, was wir letztes Wochenende so erlebt haben.
Ja, moin erstmal. Ja, was haben wir so erlebt? Ich habe ja die Ausfahrt selbst nicht direkt mitgemacht. Ich war aber die ganzen quasi drei Tage anwesend, also von Freitag bis Sonntag. Also ich bin ehrlich, für mich war das Geilste einfach so diese Gespräche untereinander. Wir waren ja wirklich komplett bunt gemischt. Alle Motorradsparten waren dabei, von sportlicheren bis zur Reise-Enduro, Naked Bikes, Dreiräder, wie auch immer. Das gab so viele interessante Gespräche dann untereinander zu führen, die verschiedenen Ansichten. Mit manchen hat man sich dann besser identifizieren können, mit anderen weniger. Ich fand es aber absolut interessant, auf jeden Fall.
Und damit auch nochmal an René. Kannst du das ergänzen?
Ja, also ich war natürlich in der Planung so ein bisschen mit dabei. Wir haben ja schon Wochen, Monate vorher das Event irgendwie durchgeplant bis ins Kleinste. Ja, nee, war am Ende eine echt coole Strecke, glaube ich, die für alle Spaß gemacht hat. Auch die Gruppen, also meine Gruppe kann ich nur sagen, die hat am Ende oder relativ von Anfang an eigentlich echt sehr homogen funktioniert. Es hat echt Spaß gemacht. War eine meiner oder eigentlich meine schönste Gruppenausfahrt überhaupt, weil das einfach echt gut geklappt hat einfach. Die Gruppe hat wunderbar funktioniert und Thüringer Wald, wunderschön, kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren. Und auch natürlich die ganzen Benzingespräche währenddessen und dann danach waren echt sehr schön. Ging auch sehr, sehr lang bis in die Nacht hinein und dann früh auch relativ früh immer schon wieder raus, zumindest für mich.
Ja, das sind vielleicht auch nochmal die Key Facts. Also 16. bis 18. Juni waren wir alle zusammen im Oberhof. In der Summe waren wir 23 Personen auf, glaube ich, 22 Motorrädern, denn der Hugo, wie er mit Spitznamen heißt, oder vielleicht auch echt, man weiß es bis heute nicht so genau, war auch mit Sozia unterwegs im Thüringer Wald, im Oberhof. Wir waren zwei Abende in Folge in der gleichen Location. Man ist sich nicht sicher, ob da Vater, Bruder und Onkel dieselbe Person war oder zumindest, naja, also auf jeden Fall war das auch eine coole Unterkunft, gab lecker Bierchen. Mein absolutes Highlight, was die kulinarische Verpflegung anging, übrigens einer unserer Teilnehmer, Thiago, schöne Grüße gehen raus, der keine Jacke dabei hatte, weil in seiner Tasche Platz sein musste für ein 5-Liter Fass Bier. Das fand ich so geil. Kommt da damit an.
Das habe ich tatsächlich noch gar nicht mitbekommen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, als er am ersten Abend da aufgesteppt ist und wir alle schon in der Bar saßen und die Biere offen waren und er mit dem Fass unterm Arm ankommt, ohne Klamotten, also er war ja vorher schon in der Unterkunft, habe ich mich noch gefragt, Alter, wie hat er das denn eigentlich gemacht, ne? Und dann im Nachgang, Honda Hornet, neues Modell, 750er, keine Taschen dran, nix so. Ich habe mich schon gefragt, ob er sich irgendwie auf dem Rücken oder auf dem Bauch gebunden hatte auf der Fahrt. Aber er hat tatsächlich auf die Jacke verzichtet, um dieses Fass mitzubringen. Thiago, fette Props gehen raus. Also das wusste ich bisher nicht und ich bin einfach maßlos begeistert. Ich finde keine Worte. Was für ein geiler Typ. Ah, geil.
Aber bevor wir jetzt weiter darüber reden, lassen wir doch vielleicht gleich die Leute mal zu Wort kommen, die mit dabei waren. Ich habe einen kleinen Einspieler vorbereitet, habe die Leute darum gebeten, in drei Worten mal kurz zusammenzufassen, was wir da erlebt haben. O-Ton ab.
Mega, mega geil.
Besser geht's nicht.
Viel, viel zu kurz.
Geile Kurven, geile Leute.
Boah, bitte nochmal.
Fette Aktion, bin dabei.
Mega Titten, geil.
Jan, fahr nicht immer so schnell.
Mega cool.
Mega lang und warm.
Erfahrungswert für mich halt. Spaßige Tour und nette Leute kennengelernt.
Rock'n'Roll, Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
So, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Das fasst auch zusammen oder erklärt, warum wir hier immer noch mit einem breiten Grinsen sitzen. Es ist so viel passiert. Und jetzt sollten wir vielleicht das Pferd mal von hinten aufsatteln. Sagt man das so? Sagt man, glaube ich, so.
Ja, aufzäumen. So.
Aufzäumen, dann zäumen wir es halt auf, aber ich sattel's auch gerne auf. Ist mir eigentlich völlig Wurst. Also, wir aus allen Herrenländern angereist. Das finde ich schon mal total bemerkenswert. Was da an Kilometern dieses Wochenende abgespult wurde, wenn man das in Summe nimmt, dann kann man bestimmt einmal den Äquator langfahren. So ungefähr fühlt es sich zumindest an. Ich bin hier Freitag Mittag gestartet, bin losgeballert wie der letzte Idiot auf der Autobahn, weil ich wusste, ich habe einen engen Zeitplan. Hab aber auch den klassischen Jan wiedergebracht. Ich weiß noch erstmal vorab, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe für alle, die mit dabei waren. Das war schon der absolute Wahnsinn, was da passiert ist. Die haben wir, glaube ich, 2-3 Wochen vor diesem Event gestartet. Ich sehe hier grinsende Gesichter. Michel war initiales, so viel darf ich mal so behind the scenes nennen. In der Planung so ein bisschen so, lass uns so eine WhatsApp-Gruppe vielleicht so einen Tag vorher machen, um es zu koordinieren, weil sonst wird da irgendwie so gespammt. Irgendwann hat er aber verstanden, hey, es geht und war dann auch selbst voll mit dabei. Aber eigentlich war das Ganze ein Selbstläufer. Wir haben diese WhatsApp-Gruppe gegründet und ich war irgendwie noch beschäftigt, nachdem ich da alle Leute eingeladen hatte. Und als ich das nächste Mal aufs Handy schaute, schon irgendwie so 30 ungelesene Nachrichten. Die Leute haben sich da...
Was ja schon schwer nach Spam klingt, muss ich an dieser Stelle dazu sagen.
Genau, aber es war einfach ultra nett. Alle haben sich direkt zu Wort gemeldet. Hey, wo kommen Sie her? In der Entwicklung dieser Gruppe gab es dann auch die unterschiedlichsten Erfahrungen, Backgrounds. Ich glaube, es war Whitey, ITler oder vielleicht tue ich ihm auch Unrecht und es war eine andere Person. So eine Google Maps Karte etabliert, wo jeder dann seinen PIN setzen konnte, wo er denn herkommt. Es haben sich Gruppen gebildet von Leuten, die sich noch nie vorher gesehen oder gekannt haben, die dann beispielsweise aus Berlin, Sachsen-Anhalt, sonst woher angereist sind. Also es war völlig wild. Ich bin dann also Freitag losgefahren und in dieser Gruppe kam noch so, ja, hier, aufpasse, Regen und so. Und in gewohnter Manier hatte ich halt nur meinen Tankrucksack und hatte überhaupt keinen Platz für nichts dabei, also auch Regenkombi rausgelassen. Meint doch so, was redet ihr denn hier alle von Regen in Sonnen? In München ist hellblauer Himmel, ist überhaupt nichts, der Regenradar sagt auch nichts an. Ich glaube, der Gasgeflüster-Gott hat das wieder gehört und hat dann natürlich für mich nach 10 Minuten Fahrt, kaum auf der Münchner Autobahn angekommen, direkt erstmal einen schönen Schauer parat gehabt. Da gab es einmal eine Dusche. Gleichzeitig war es aber so warm, dass dann auf den letzten 200 Metern nach Forch, Mann, Sabrina, hilf mir.
Forchheim.
So, ich denke irgendwie mal an Forchau, egal. Das schnell wieder abgetrocknet ist, kam dann in Forchheim. an und traf dort in einer Bäckerei schon auf Sabrina und Thiago, den wir eben auch im O-Ton gehört haben, die sich dort genüsslich Waffeln reingezimmert haben und auch schon in Gespräche vertieft waren, bis es dann irgendwann ein sonores Wummern gab und man von Ferne schon hörte, oh, da kommt eine Aprilia Tuono und Attila dazu gestoßen ist. Und in dieser Konstellation sind wir dann weiter in den Thüringer Wald gefahren, dann trocken geblieben, nachdem wir beim Mittagessen noch eine kleine Dusche gesehen haben, aber wir konnten uns in die Bäckerei reinsetzen. Und während der Fahrt sehe ich schon immer auf dem Handy pling, 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 pling. Und kurz vor fünf schon von Michel die erste Nachricht, kommt ran, Stiefelbier. Und so war es dann auch angekommen in Oberhof, in die Bar gesetzt und in bereits interessierte Gesichter geschaut. Das war so meine Anfahrt. Sabrina hat damit schon verkündet, was los war. Michel, du hattest noch eine interessante Anfahrt. Was war passiert?
Ja, bevor ich von meiner Anfahrt erzähle, muss ich ganz kurz vielleicht das ein oder andere Detail deiner Ausführung jetzt noch aufgreifen und anpassen. Und zwar hast du ja erstens diese einmal um den Äquator Geschichte gebracht. Das ist tatsächlich gar nicht unrealistisch. Die Hälfte haben wir auf jeden Fall geschafft, würde ich sagen, weil wir haben Leute aus allen Herren Ländern gehabt, aber aus allen Herren Bundesländern. Und die haben mit Hin- und Rückfahrt so im Schnitt circa 1000 Kilometer zurückgelegt. Und die Fahrt bei uns dann vor Ort natürlich, das zum einen. Das heißt, mit unseren 22 Mann haben wir den Äquator auf jeden Fall zur Hälfte umrundet, weil Äquatorumfang 42.000 Kilometer. Also das ist tatsächlich gar nicht so ohne. Und was diese Wettergott-Theorie angeht, da habe ich tatsächlich noch eine andere Überlegung. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass mit dieser WhatsApp-Gruppe, das sollten wir vielleicht ein bisschen später anfangen, nicht, dass es zu viel Gespamme gibt. Und Jan meinte, ja, überhaupt gar kein Problem. Du hältst dich einfach raus. Ich moderiere die ganze Geschichte. Du musst dich da überhaupt gar nicht stressen. Wer hat sich nicht zu Wort gemeldet und mit den Leuten interagiert? Jan. Und dann habe ich natürlich gedacht, ich kann ja unsere Zuhörer hier nicht alleine vor sich hin vegetieren lassen und sich selbst überlassen. Deswegen habe ich dann gedacht, Mensch, ich halte die da so ein bisschen auf dem Laufenden, bespaße die so ein bisschen. Und da kommen wir tatsächlich nämlich auch zum Thema meiner Anfahrt, die so ein bisschen im Zickzack-Kurs verlaufen ist. Denn um den Gasgeflüster-Fans vielleicht noch ein kleines Schmankerl auf unserem Treffen zu bieten, habe ich mir gedacht, ich organisiere vielleicht ein ausgefallenes Motorrad, was alle dort Probe fahren können, wenn sie denn Lust dazu haben. Und bin spontan in Anführungsstrichen bei Yamaha Deutschland in Neuss vorbeigefahren und habe eine neue Yamaha Nikon GT abgeholt. Die war tatsächlich brandneu. Die ist extra für uns, für unsere Ausfahrt, am Wochenende vorher von dem Yamaha Angestellten übers Wochenende noch eingefahren worden, damit wir die bei uns in der Gasgeflüster-Ausfahrt nutzen können. Genau, und deswegen ging es für mich von Darmstadt erst ganz weit Richtung Westen nach Neuss und dann von Neuss ganz weit Richtung Osten nach Oberhof. Und war aber tatsächlich, weil ich einen Tag früher gestartet bin, einer der Ersten und dementsprechend auch der Erste beim Stiefelbier. Und daher die Motivation an Jan und natürlich auch an Sabrina und René, doch möglichst schnell bei uns vorbeizuschauen und Stiefelbier zu trinken. Bei René hat es aber tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Erzähl, warum bist du zu spät gewesen?
Ich war nicht zu spät, ich habe halt drei kleine Kinder und die wollen auch noch versorgt werden und meine Frau kam erst Nachmittag und ich habe ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo die Ersten schon geschrieben haben hier, dass sie sich das Stiefelbier gönnen, habe ich angefangen, meine Sachen zu packen und bin dann quasi erst losgefahren und bin dann echt ziemlich Gas gegeben, dass ich rechtzeitig da bin, weil ich echt schon Schiss hatte, dass ich nichts mehr zu essen kriege. Ich habe immer so ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn ich auf Tour bin, dass wir irgendwie viel zu lange Touren geplant haben und viel zu spät ankommen und dann hat die ein oder andere Kneipe schon zumindest Küchenschluss und dann stehst du da nämlich da und kriegst nichts mehr.
Aber nicht so beim Waldschrat der Kneipe unseres Vertrauens, da wurde bis spät in die Nacht geackert. Naja, eigentlich nur bis 10, dann war nämlich eigentlich Schluss in dem Laden. Was ihn aber dann wiederum auch nicht interessiert hat, weil dann hat er doch wieder bis 11 für uns aufgelassen und nach 11 uns einfach nochmal ein paar Bier mitgegeben für auf dem Weg. Der Weg war dann 20 Meter zum Hotel nebendran, aber fand ich, war in der Summe auf jeden Fall ein fairer Deal. René, du bist, also du hast wahrscheinlich gelacht, als ich über meinen Schauer berichtet habe, weil ich glaube, dich hat's richtig noch erwischt am Freitag, oder?
Nee, ich hatte verdammt Glück. Ich habe dann irgendwann unterwegs, dachte ich so, das wird immer dunkler. Es waren echt so die schwärzesten Wolken nach gefühlt 3 Monaten Sonnenschein und keine Wolke am Himmel. Und ich habe dann irgendwie bei Regenradar geguckt gehabt und ja, da sah es auch echt richtig krass aus. Einfach, da kam einfach so viel Zeug genau über Erfurt, da ein riesen Gewitterding runter. Aber ich habe dann alles zugezogen an meine Gore-Tex-Klamotten und bin tatsächlich nur so ein kleines bisschen Nieselregen habe ich abbekommen. Das war ganz gut. Aber mein Bruder zum Beispiel, der aus dem Erzgebirge ja ziemlich zeitgleich dazu gestoßen ist, der ist eigentlich die komplette Fahrt geduscht worden und war so richtig pitchen. Also er hat mir unterwegs schon ein Bild geschickt gehabt, irgendwie, dass er an der Bushaltestelle stand und ja, es ging richtig runter.
Ich glaube, was da die Tourenplanung angeht, hat es dann auch die Berliner Jungs, wenn ich mich richtig erinnere, auch Vollgas erwischt mit irgendwie 2 Stunden am Stück, nur Regen, wohingegen die eine weitere Person, ich glaube es war Stefan, aus Berlin später angereist ist, sich noch geärgert hat, weil seine Navigations-App einfach irgendwann sich gedacht hat, ach du, fahr mal, ich mach mal ein bisschen Pause und so ist 40 Kilometer einfach auf der Autobahn weitergefahren, bis er sich irgendwie gedacht hat, das kann nicht so richtig passen. Das hätte auch mir passieren können, muss ich. Wenn ich so drüber nachdenke, klingt es eigentlich nach einem klassischen Jan, was diese Tourenplanung angeht. Bis er sich halt irgendwann gedacht hat, das passt nicht so ganz. Also 40 Kilometer wieder komplett zurückfahren musste. Sich dadurch aber offensichtlich einen Schauer erspart hat. Aber gut, Freitagabend war dann schon gehaltvoll, was so die Stammtischqualitäten anging. Das ein oder andere Bierchen wurde gezischt. Vielleicht, bevor wir auf unsere Tour zu sprechen kommen und alle unterschiedlichen Motorrädern und was wir dort so erlebt haben, ein weiteres Behind-the-Scenes-Thema. Ich habe mir das Zimmer mit Michel geteilt. Es war so schön.
Hey. Romantisch, also, es war so schön.
Also die Romantik, das muss man dann natürlich definieren, was es so ist. Ich schilder einfach mal den Sachverhalt. Ich glaube, ich war so 20 Minuten vor dir im Bettchen, durfte dir nochmal die Tür öffnen, weil wir in diesem Hotel nur einen Schlüssel bekommen haben. War natürlich glorreich. Lag dann da schon, hab schon am
Abend. Hast Sabrina, du den Schlüssel nicht stecken lassen? Du bist doch im Bett geblieben.
Nee, gesagt, am zweiten Abend. Wir haben's ja gelernt. Aber am ersten habe ich dir noch schön im Schlipper die Tür aufgemacht. Es war, also, ich glaube, ich für dich.
Nein, das war schon sehr romantisch, muss ich sagen. Man kommt sich näher auf eine Gasgeflüster-Podcast aus. Das ist auf jeden Fall gesetzt. Ja, auch gleichgeschlechtlich. Kein Problem.
Total. So, und ich weiß noch, dass ich zum einen, keine Ahnung, einfach nur diese Vorhänge zugezogen habe, wenn ich weiter was gedacht habe. Dummerweise, also Sabrina meinte irgendwann im Abend zu mir, Jan, lallst du?
Ja, Sabrina kam auch auf mich zu und hat gemeint, dein Kompagnon, der musste mal ein bisschen drauf aufpassen, der hat schon so einen im Sitzen, der lallt schon. Und er hat auch gelallt.
Nein, das ist eine Frechheit.
Das war übel.
Es war, du warst, also,
ich fand, es ging
könnte schon fast sagen, fast ja, unverantwortlich.
René, danke. Weißt du, ich merke schon, hier ist Team Fakten und Team Schwurbler. Letzteres sind Sabrina und Michel da voll am Start. Also ich war eigentlich top nüchtern, muss man sagen. Ich habe auch wirklich, keine Ahnung, ich habe vielleicht 4 Bierchen getrunken über den ganzen Abend.
Ja, aber das stille Wasser ist ja halt einfach nicht bekommen, ne?
So nämlich. Ja, naja, ich, wie gesagt, beim Onkel, Vater, Bruder und Schwester in einem, weiß man auch nicht, was man da immer so ausgeschenkt bekommen hat. Auf jeden Fall lag ich da im Bettchen, hab dann vergessen, das Fenster aufzumachen. Michel legt sich hin, ich sag noch, ey, schnarchst du? Nö, also eigentlich nicht. Ja, war natürlich die Lüge des Jahrzehnts. Also bestätigt diese Schwurbler-Sache, da wurde einer weggesickt, Lecco Ballo. Dafür bist du dann aber auch irgendwann um 5:30 auf den Pott gegangen oder was? Ich danach knalle wach. Dann festgestellt, scheiße, diese Rollladen sind nicht unten. Es war sowas von geistkrank hell da drin. Also puh. Und dann ist mir auch um 6:30 oder so aufgefallen, fuck, kein Fenster auf. Und mittlerweile war da drin wirklich ein Puma-Käfig. Also da stellt sich lieber in eine Garage mit 3 Chopper und lässt sie laufen und kannst von einer besseren Luftqualität sprechen als das, was wir da in unserem Hotelzimmer hatten. Das war wirklich dramatisch. Ich glaube, um 7 oder so habe ich dann das Fenster aufgemacht. Und Richtung 7:30 hat dann auch der Wecker geklingelt. Das war herrlich. Dann sind wir zum Frühstück marschiert. Und ich habe mir nämlich auch, also dann muss man dazu sagen, die Tour begann damit, dass ich das Hotel verlassen habe, auf den Parkplatz gegangen bin. Punkt 9 war Treffpunkt. Alle waren pünktlich. Oh, Entschuldigung. Also das Bier ist sehr lecker. Nochmal danke, Benni, aber es kommt die ganze Zeit hoch. dann bin ich da auf diesen Parkplatz gesteppt. Und der erste Eindruck, und das, also passt zu mir, wie dieser Scheißschauer auf der Hinfahrt, war eine Truppe Chopper, die einfach gerade diesen scheiß Parkplatz verlassen haben. Ich komme aus dem Hotel raus, einfach nur so alte Typen, die im Rollator zu ihren komischen Kackmaschinen da gelaufen sind. An der Stelle haben wir übrigens gesagt, es ist trotzdem so, Chopper auch nächstes Jahr wären willkommen bei der nächsten Gasgeflüster-Ausfahrt. Kann man mal machen, die dürfen dann halt alleine fahren. Aber wenn ihr eine Chopper fahren solltet, habt ihr ein Jahr Zeit, euch ein anderes Motorrad zu kaufen. Aber wenn das nicht funktioniert, dürftet ihr trotzdem kommen. Auf jeden Fall bin ich dann leicht gerädert dahin gekommen, aber war dann trotzdem topfit. So hat für mich der Tourtag begonnen.
Also, bevor ich jetzt mich hier wieder auslasse, Sabrina oder René, wollt ihr euch irgendwie zu Jans emotionalem Erguss, sage ich jetzt mal, äußern? Weil es klingt ja so, als wäre die Veranstaltung für ihn sehr herausfordernd und anstrengend gewesen, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Es
war so. Aber nicht meinetwegen. Ich habe alles getan, damit es einfach wird. Aber
ja, aber du hast ja alles selbst verschuldet. Du hast das Fenster nicht aufgemacht, du hast den Rollo nicht runtergemacht, du hast keine Regensachen eingepackt.
Du hast keine Oropax dabei gehabt, man muss einfach damit rechnen. Ich hatte Oropax dabei, ich war vorbereitet, du nicht, Pech gehabt so.
Nur für die Shopperfahrer. Es ist halt schon einfach heftig, wenn du da so in der Gruppe stehst, alle haben irgendwie Mopeds schon angehabt so ein bisschen und dann kommt so eine Shopper einfach und die brüllt einfach über alles drüber und donnert so richtig schön da in den Hof rein. Das ist schon krass.
Man muss jetzt natürlich dazu sagen, wenn man Chopperfahrer hört, dann denke ich immer so an einen Yamaha Virago-Fahrer. Ne? Also
warte mal, wie so der Hugo gesagt hat, no, er war da irgendwo im Osten und dann hat ihm da ein Kollege gesagt, er hat sich ein neues Moped gekauft, na was denn, na, eine Virago. Also na, da musst du, glaube ich, da musst du an der Aussprache, wir waren jetzt in Thüringen unterwegs, da musst du schon, wenn jetzt dort der Waldschrat vielleicht selbst zuhört, dann sollte er schon wissen, von was für Motorrad wir reden.
Richtig? Aber ganz wichtig ja auch zu erwähnen, bei den Chopperfahrern war auch noch so ein Can-Am dabei, so ein...
Oh, stimmt.
Wie klassifiziert man diese Dinger eigentlich?
Ja, dreirädrig plus und scheiße. Also
das ist so eine Nike ohne Schräglage.
Ja.
Richtig, das ist gut.
Ja, und man muss natürlich dazu sagen, dieses Can-Am-Gedöns fällt ja völlig aus dem Nike-Raster raus, weil die Nike aufgrund des geringen Vorderradabstandes fällt ja wirklich, oder zählt ja als Motorrad, kann das auch so mit Schräglage, ne? Und dieses Can-Am-Ding, ich glaube, das kann man ja einfach mit dem Autoführerschein fahren, ne?
Also, ja, also auf die Nike kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen, weil René, du hast ja auch in einer abstrusen Aktion noch ausgiebig getestet, aber wie heißen diese Can-Am? Keine Ahnung, das müssen wir vielleicht mal den Leuten erklären, die auf dem Wissensstand sind von mir, ich wusste nicht, dass es so heißt. Also, wer möchte beschreiben, wie so ein Ding aussieht und was das ist?
Sabrina, du hast es eingebracht. Du darfst jetzt auch hier die Morphologie beschreiben.
Vorne Auto, hinten Motorrad, also nichts Halbes und nichts Ganzes?
Ja, so verkehrt rum ist Trike.
Das kommt ja, der René hat es auf den Punkt gebracht. Verkehrt herum ist Trike.
Ja.
Ja, aber jetzt, Achtung, jetzt kassiere ich gleich Bügel. Sieht halt ein bisschen cooler als ein Trike.
Oh.
Ja, weil es hat halt so eine, ich weiß nicht, Manta-Rochen-Optik so ein bisschen, ne? Weil das halt vorne sehr, sehr breit und es ist halt einfach sehr, sehr flach. Und es kann keine Schräglage, das ist natürlich scheiße, so, aber grundsätzlich, ich bin es ja noch nicht gefahren, wäre es was ich auf jeden Fall mal machen würde, weil ich bin ja auch schon mal Quad gefahren.
Nee.
Quad ist ja auch nichts.
Doch, ich stimme da auch voll zu. Ich bin bei manchen Sachen extrem skeptisch am Anfang und wenn man es da mal ausprobiert, dann plötzlich kommt die totale Ernüchterung und meistens ist es besser, wie man denkt.
Ja, würde ich auch sagen. Nee. Also ich stelle mir halt einfach vor, ne, weil dieses Ding lässt sich bestimmt geil driften. So, ne, wenn so mit diesem einen Hinterrad, das hat halt, also muss man dazu sagen, ne, Auto Hybrid mit abgeschnittenem vierten Rad, das passt ja eigentlich ganz gut, weil die Bereifung von so einem Can-Am, ich sag jetzt mal Trike, ist ja so, dass du wirklich vorne und hinten mehr oder minder Autoreifen hast. Also du hast so Niederquerschnitts, was wird denn das sein, keine Ahnung, 14 Zoll und halt auch nur, was ich als 85 breit oder so, also 185 breit, sowas in diese Richtung.
Jetzt kommt aber viel Hören sagen, ja, das wird es sein, ja, so und so und dann.
Ja,
also ich weiß nicht mehr, mit wem ich mich drüber unterhalten habe, ich glaube, das könnte Sascha gewesen sein, tut mir leid, ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, auf jeden Fall einer der Ausfahrtteilnehmer meinte, er ist so ein Ding schon mal gefahren und wenn man da wohl nicht alle Elektronik komplett abstellt, geht da gar nichts, also Driften ist eigentlich von Haus aus erstmal komplett untersagt. Du musst erstmal dich durch 20 Menüs klicken, bis du das Ding überhaupt anständig fahren kannst.
Okay, was ja schon mal spannend klingt, weil wenn die sagen, du musst alle Elektronik ausmachen, damit du es richtig fahren kannst, dann ist das gefühlt irgendwie so ein bisschen instabil oder neigt halt einfach grundsätzlich dazu, hart auszubrechen.
Hart scheiße zu sein.
Ja, das ist ja... Ja,
nee, wenn der Hersteller von vornherein sagt so, wir müssen jetzt jeden Drist da rein konfigurieren, der da geht, so, wir machen da, keine Ahnung, so ein Silicon Valley
Rechner da rein. Dann bist du bei BMW, Freunde.
Oder bei Ducati.
Ja, oder bei Ducati. Bei Ducati wäre es dann aber noch laut. Wobei laut waren die auch alle.
Ja.
Aber Emotionen hat es bei mir trotzdem nicht hervorgerufen. Nun ja.
Auch nicht. Auch, es ist
komm, jetzt lass doch mal nicht über diese anderen Dödel da sprechen. Also diese Chopper-Gang da, die war schon schlimm genug. Also wirklich diese Armada an eigentlich gerne beigefarbene Westen tragenden E-Bike-Fahrer, die aber doch noch ein bisschen Outlaw sein möchten und deswegen so scheiß Chopper da über den Platz bestellen.
Lass wieso beigefarbene Weste? Wer trägt beigefarbene Weste?
Ey, ich bin regelmäßig beruflich in Konstanz am Bodensee. Mhm. Und da musst du mal dazu sagen, wenn du da irgendwo in einem Hotel bist oder da an der Promenade langläufst, dieser Anteil an beigefarbenen Westen und Outdoor-Hosen kombiniert mit Trekking-Sandalen in der Bevölkerung geht da Richtung 100%. Also sind wirklich nur diese Touristen, die noch in der alten A- oder B-Klasse von Mercedes, vom Daimler, da angefahren kommen und hinten diese E-Bikes drauf haben und dann fahren Gitti und Karl-Heinz mal schön 20 Kilometer ins nächste Café und dann gibt's Apfelstrudel mit Sahne. So. Lager. Das sind so diese, ja. Und wenn du dann halt irgendwie sagst, na, scheiße, Midlife Crisis noch nicht so ganz überwunden oder wir sind jetzt in der Endlife Crisis und ich habe halt noch irgendwie einen Führerschein im Geldbeutel stecken, dann kaufst du dir halt so ein Ding. Dann fährst du halt damit durch die Gegend. Aber lass uns darüber jetzt nicht weiter reden, weil wir haben viel zu viel von uns selbst preiszugeben, was wir noch erzählen können. Und das war nämlich unsere Gruppe. Und vielleicht können wir hier auch nochmal so rekapitulieren, dass wir auch Appetithaffen ranschmeißen für nächstes Jahr. Aber auf der anderen Seite nicht zu viel, weil wir haben schon gemerkt, alle, die dabei waren, haben Bock, auch nächstes Jahr wieder mit dabei zu sein. Den Ausblick geben wir noch. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nächstes Jahr da, nachdem wir im Vergleich zum letzten Jahr, da waren wir, glaube ich, 10 Leute, jetzt sind es 25 gewesen.
Wir waren da letztes Jahr nur, glaube ich, waren wir nicht nur zu 7?
Ich glaube, das waren 7
inklusive
oder so.
Uns. Ja,
6 oder 7.
Und zwei Leute waren noch irgendwie zufälligerweise dazugekommen, obwohl sie den Podcast gar nicht kannten. Also es war ein Trauerspiel im Vergleich zu dem, was wir jetzt dieses Jahr hatten. Also wenn wir in diesem Tempo weiter, das muss man ja auch sagen. Ne? Also die Motivation unserer Teilnehmenden war ja riesig und wir hatten ja auch wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen Leute dabei. Und ich sehe uns jetzt tatsächlich schon zum Beispiel mit Hugo, /David, der Klampfer ist.
Schrägstrich André.
Ja.
Schrägstrich André, genau. Nicht zu vergessen. Und René und Lars, die ja alle Mucker sind, sehe ich uns ein riesiges 150-Mann-Zelt gemietet haben. Und hier René und Hugo machen hier die Rockband vorne auf der Bühne und alle eskalieren total. Uns wird überhaupt gar keiner dort gefahren, weil einfach nur Eskalation.
Ja, wobei wir auch aus dem Teilnehmerfeld mit Sascha schon wieder jemanden haben, der auch gesagt hat, er macht Tourguide nächstes Jahr, kein Problem, wenn es noch mehr werden. Aber wir wollen natürlich trotzdem irgendwie auch diesen intimen Charakter irgendwie beibehalten. Aber jetzt lass uns trotzdem mal so die Bestandsaufnahme machen. Also nachdem diese Chopper-Thematik da vorbei waren, schaute ich da in 23, 25, 21, keine Ahnung wie viele Gesichter, die alle schon richtig Bock hatten, alle doch echt auch ausgeschlafen da wirkten und vor allem auch in dieses Fahrerfeld. Also das war ja beeindruckend. Ich glaube, ich habe Michel dich an der Tanke mal gefragt, so welche Hersteller hatten wir denn eigentlich nicht dabei? Und ich glaube, es war, was hast du gesagt? Ducati war keine dabei?
Es war keine Ducati dabei, genau. Es war keine MV Agusta dabei. Also alles, was so Spezialmarken. Was?
Ja.
Nische.
Ja, ja. Aber Ducati. Ja, ja, ja. Also es ist ansonsten war gefühlt alles, fast alles vertreten. Und wir hatten keine Supersportler. Aber
war
ansonsten,
eine Suzuki dabei?
Ja, die GSR 7.
Stimmt.
Was ist 700 oder 57?
57er, ne? War das.
Ja. So, also wir hatten KTM mit dabei, wir hatten Husqvarna mit dabei, Aprilia mit dabei, BMW, klar, die geilste. Wir hatten diese komische Yamaha Niken, wir hatten
Niken.
Ja, Sabrina hält gerade in die Kamera ihr Unterarm-Tattoo, wo ganz fett Honda draufsteht. Die waren auch mehrfach vertreten. René natürlich mit Kawasaki.
Kawasaki, wie der Jan so schön zu sagen pflegt.
Ja. Also war alles mit dabei, ultra buntes Fahrerfeld. Wir haben dann noch ein kleines Game gemacht, um mal so ein bisschen einzuschätzen. Das war auch Wahnsinn. Wir hatten wirklich von, ich glaube, 2000 Kilometer durchschnittliche Fahrleistung bis, Sabrina, du hast das Ende gebildet, oder?
Mhm.
Und du warst bei 20.000?
Also ganz kurz, durchschnittliche Fahrleistung pro Jahr, das muss man dazu sagen.
Ja,
nicht, dass
ja.
Hier so, ne? Ja.
Ich war irgendwo so bei 40.000, 50.000.
40.000, 50.000. Eh klar, easy, mach ich auch an einer Tour. Ich muss dazu sagen, ich habe an dieser Tour meine bisherige Fahrleistung in diesem Jahr verzehnfacht.
Wobei wir ja schon festgestellt haben, dass diese statistische 3000 Kilometer Fahrleistung pro Motorrad ja trotzdem weitestgehend hinhaut, weil die meisten, die viel fahren oder deutlich über diesen 10.000 waren, auch meistens dann doch mehrere Bikes haben und es dann wieder runtergebrochen, dann doch wieder 3000 Kilometer auf dem Motorrad nur sind.
So nämlich. Aber ich bin ja, glaube ich, mit 100 gefahrenen Kilometer angereist und bin mit irgendwie 1.100 zurückgereist, also quasi verelfacht sogar meine Leistung. Boah, wenn das jetzt so weitergeht, puh, Sabrina, dann mach ich dir noch Konkurrenz.
Hm? Ich bin gespannt, ne? Ich leg gut vor dieses Jahr.
Ja, ich wollte ja sagen, das ist eine hohe Messlatte.
Die Weltreise kommt ja noch, da kann ich dann wahrscheinlich nicht mithalten. Wir haben dann eine Gruppeneinteilung gemacht, 3 Gruppen waren wir. Bisschen unterschiedliche Fahrdynamiken. Ich glaube, für jeden was dabei. René hat so die längste Kilometerstrecke angeführt und musste damit so ein bisschen mehr, wie sagen wir das denn, am Kabel hängen.
Jetzt die Frage, weil
wir haben weniger Pausen.
Kilometerleistung anspricht. Da haben wir uns ja noch gar nicht ausgetauscht dazu. Wer ist denn tatsächlich mit seiner Gruppe wie weit gefahren?
Boah, jetzt kommt der Schwanzvergleich. Jetzt haut mal jeder auf den Tisch.
Nee, einfach reine Neugierde. Weil ich ja quasi diejenigen hatte, die Bock hatten, mit der Nike zu fahren, weil ich mit diesem Motorrad unterwegs war und da quasi durchgetauscht werden konnte. Und ich hatte ja zum Beispiel mit dem Thiago auch einen, ich sag mal, Führerschein-Neuling. Thiago hat ja tatsächlich niegelnagelneues Motorrad sich gekauft, nur wenige Monate, nachdem er einen Führerschein gemacht hat, beziehungsweise Führerschein gemacht, dann dieses neue Motorrad gekauft und hatte erst wenige Monate Fahrerfahrung. Wir haben es aber im Tageslauf trotzdem auf ziemlich genau 300 Kilometer geschafft. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie das tatsächlich bei euch denn ausgefallen ist, weil das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich müsste jetzt auch in Kalimoto reingucken und mir das zusammenzählen. Aber na es denn? War, glaube ich, ein kleines bisschen mehr.
Fang mal an zu zählen, René. Aber dass es mehr war, ergibt schon Sinn, weil du hattest die Tour, die gerade auf der Hinfahrt am meisten war. Ich habe das unterboten, aber das war auch geplanter Maßnahmen. 250 Kilometer, 2 geteilt auf jeweils so circa 125 Kilometer. Vielleicht, wenn wir jetzt über diese Tour sprechen, sie hat uns wild durch den Thüringer Wald gebracht, von Oberhof gen Osten an die hohen an den hohe Wartestausee.
Hohen Warte,
blutleer. Ja, kurze, wie soll man sagen, Aufforderung oder Appell an euch alle. Ich bin tatsächlich ein bisschen blutleer. Ich war heute Blutspenden, eine Tätigkeit, die ich übrigens jedem Motorradfahrer und jeder Motorradfahrerin ans Herz legen kann. Sollte man ab und zu mal machen. Es ist fürchterlich, aber der positive Effekt, ich habe jetzt das zweite Bier drin und habe schon wieder voll ein Hängen.
Das wollte ich gerade sagen. Auch für angehende Alkoholiker ist das eine super Geschichte, weil man quasi die Anzahl an Bieren wieder reduzieren kann, dass es ordentlich batscht, weil schlägt halt schneller ein dann.
Ja, weniger.
Ich kann da eine kurze Geschichte zu erzählen. Wir fahren ja mit der Feuerwehr auch mal Blutspenden, so als ganze Wehr irgendwie. Und ich bin echt ein Megaschisser, was so Nadeln angeht. Und ich habe mich, weil es ja eine echt gute Sache ist, dazu überwunden, da einmal mitzufahren. Und dann waren wir da halt im Krankenhaus, wo wir immer da Blut spenden. Und da musst du erstmal so einen Fragebogen ausfüllen da, ob du im Urlaub warst und ob du irgendwelche Drogen genommen hast und so eine Sachen. Und ich habe dann blöderweise oder für mich clevererweise erzählt, dass ich eben kurz vorher nämlich mit dem Motorrad im Ausland war. Und dann war, ich weiß nicht, ob es in Frankreich war oder Italien. Und es war genau ein Land, was da irgendwie aus irgendeinem Grund gerade auf der roten Liste stand. Und somit wurde ich nicht zugelassen und bin unvollrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren. Und seitdem habe ich mich auch nicht mehr getraut. Das war bis jetzt mein Blutspendeerlebnis.
Du, mir geht es ja ganz ähnlich. Ich habe auch panische Angst vor dieser Nadel. Hat heute dazu geführt, Entschuldigung, jetzt bellt mein Hund draußen, falls man das hört.
Der hat auch Angst vor Nadeln, bellt sofort, wenn darüber gesprochen
wird. Der kriegt Blutangst, da ist er trainiert, da fetzt er jeden an. Ich habe auch pure Angst davor, führte heute dazu, dass ich dann auf dieser Liege lag und es ist Ewigkeit nichts passiert. Dann habe ich mir Kopfhörer reingehämmert und irgendwie einen Podcast reingezimmert, um mich abzulenken und die Augen zugehabt. Mit dem Resultat, dass jemand angekloppt wurde und von wegen so, ey, bist du Jan Brützel? Ich so, ja, okay. Die haben mich die ganze Zeit gerufen, weil sie wissen wollten, die hatten dann da diesen ganzen Transfusionsbeutel, wer das ist. Und dann habe ich gesagt, ja, mach einfach, ich kann dir nicht zuhören. Ich muss mich hier ablenken, irgendwelche Videos schauen, wie auch immer, weil ich sonst ausraste, ich sterbe. Egal. Auf jeden Fall finde ich den Bogen wieder und die Tourenplanung war am Start. Also wir sind an die Hohe Warte gefahren, Stausee, wunderschön, sind dort mit Thürings einziger Autofähre über den Fluss gefahren, weil die Brücke dort gesprengt wurde, in einen herrlichen Biergarten eingekehrt. Und da ist auch diesen Ton, den ihr am Anfang gehört habt, entstanden. Da haben alle mal aufgedreht. Also ihr hört dann am Anfang dieser Folge 23 Motorräder oder was, mal voll am Kabel gezogen. War geil. Da waren wir doch auch mal kurz Proleten. Ich glaube, der Rest des Biergartens hat sich so gedacht, nee, scheiße. Aber war halt schon geil. Geil war auch die R9T, die einfach einen Qualm losgelassen hat. Da war jeder Nebelwerfer dagegen, wirklich nichts dagegen.
Eine Klugscheißer-Treffen-Frage an dieser Stelle. René, Sabrina, ihr wart ja in dieser Ecke schon häufiger unterwegs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir waren ja am Hohen Warte-Stausee, ne? Und sind ja mit dieser Fähre auch nicht über den Fluss gefahren, sondern über diesen Stausee. Gab es da wirklich mal eine Brücke, die gesprengt wurde, über dieses Riesending? Oder natürlich nicht, also die gab es vielleicht irgendwo eine, aber an einer völlig anderen Stelle. Also
ja, doch, die Brücke war ja genau da, diese Kneipe, wo wir da Mittag gemacht haben, die war ja quasi auf der einen Seite von dem Brückenkopf. Und da waren ja so eine Bänder rübergespannt mit so Wimpeln dran. Und da war wohl mal eine Brücke und die ist irgendwie kurz vor Kriegsende so gesprengt worden. Hat irgendeiner erzählt von denen, ne?
Ja. Ah ja, okay, aber es ist über den Stausee, ne? Weil wir sind ja nicht über den Fluss gefahren. Ja, ja, okay,
nee, krass. Nee, das ist ein Stausee.
Weil
ja, das ist ja also schon der, ein beachtliches der, Stück, so, ne? Na, der Fluss weitet sich noch an einer weiteren Stelle, dieser See wird noch relativ fett. Könnt ihr euch einfach auf Google Maps anschauen, das erkläre ich dem Geologen Michel aber natürlich sehr gerne, ist überhaupt kein Problem, dafür bin ich ja da in diesem Podcast.
Ja, schön, dass René das erklärt hat, aber na hier.
Na, ja, ich meine hier mit dem See und dem Fluss, aber gut, ich rede heute schon wieder viel zu viel, das ist das zweite Bier. Vielleicht, Michel, erzählst du einfach mal weiter oder führst diese Story vor Ort zu dieser Tour und ich hole mir einfach ein drittes Bier in der Zeit.
Du kannst dir drittes Bier holen. Ich wundere mich gerade, wo das zweite passiert ist, weil du hast ja quasi das erste aufgemacht, als wir angefangen
haben. Vor dem Podcast. Nee, ich habe davor eins getrunken. Ich war so aufgeregt.
Ich habe mich schon gewundert, das kann doch gar nicht sein. Der Jan monologisiert hier heute wieder vor sich hin. Das hat es ja so schon lange nicht gegeben. Jetzt wird mir so einiges klar mit hier Aderlass und Bierkombination. Nee, aber was tatsächlich eine spannende Frage ist, weil René, Jan und ich, wir sind ja quasi die Tourguides der Gruppenausfahrt zum Hohen Wartestausee gewesen. Sabrina, die jetzt gerade ihr Kopfhörer absetzt und jetzt überhaupt gar nicht
zuhört. Die geht Bier holen.
Auch ein neues Bier. Die geht Bier holen. jetzt wollte ich sie gerade hier so mit involvieren, weil sie ja quasi unabhängig von uns unterwegs gewesen ist. Aber da würde ich doch vorschlagen, während Jan sich jetzt sein drittes Bier holt, frage ich einfach René und greife so ein bisschen vor, wie denn sein Ausflug am nicht mehr offiziellen Tourtag, am Sonntagmorgen, morgens um 6 gewesen ist, als alle noch bierselig und tief und fest in ihren viel zu warmen Hotelzimmern geschlafen haben, wie sein Morgen verlaufen ist, weil der war ja ein ganz besonderer.
Ja, da du ja eine Neigung dabei hattest und es einfach so ein ja schon sehr spezielles und besonderes Motorrad ist, wo ich natürlich es nicht lassen kann, damit mal eine kleine Tour zu fahren auch und so jetzt an dem Tournachmittag da irgendwie mal kurz so 10 Minuten eine kleine Runde drehen, das ist ja nicht ganz so meins. Und dann dachte ich mir so, dann machen wir das einfach Sonntagmorgen, mein innerlicher Wecker, der klingelt immer so gegen 6 Uhr und so war es auch, dass ich Punkt 6 eigentlich wach war, wo wir erst, glaube ich, gegen 2 ins Bett sind. Und dann habe ich mich schnell angezogen, Schlüssel hat's mir vorher schon geschenkt gehabt und dann war ich halt vor dem Frühstück schon mit der Nikon so gute 100 Kilometer nochmal eine schöne Runde fahren, hab noch ein Video aufgenommen und echt Spaß mit dem Motorrad gehabt, muss ich echt sagen. Also es hat mich extrem überrascht und war ein schöner Auftakt in den Sonntag hinein. Und ich mag das sowieso so früh morgens. Und das Witzigste überhaupt ist, dass ich da losgefahren bin und keine 5 Minuten unterwegs war. Wohlbemerkt, Sonntag früh, das war dann vielleicht so 6:30. Und mir kam einfach eine andere Nikon entgegen. Und ich glaube, das ist mir noch nie im Leben passiert. Die siehst du einfach so gut wie nie draußen rumfahren. Und dann fährst du mit der Nikon eine Runde und dir kommt eine Nikon entgegen. Verrückt.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt, für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel, über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimmoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Carloimmoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Carloimmoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel. Also da hab ich jetzt natürlich eine steile Theorie, weil mir ging das tatsächlich auch so. Ich habe diese Nikon ja auch als, wie soll ich sagen, Testmotorrad und schreibe da auch einen Artikel dazu. Und ich habe jetzt heute damit angefangen und habe in meinem, in Anführungsstrichen, Vorwort geschrieben, dass ich seit der Präsentation keine mehr gesehen habe. Das war 2018 im Mai. Das ist jetzt über fünf Jahre her und ich habe in dieser gesamten Zeit in meiner Motorradaktivität keine Nikon in Natura gesehen. Und jetzt bist du Sonntagmorgens um 6:30 unterwegs und triffst auch eine und bist selber auf einer Nikon unterwegs. Das ist ja quasi fast wie ein Sechser im Lotto. Und ich frage mich jetzt an dieser Stelle tatsächlich, schämen sich Nikon-Fahrer so sehr für ihr Motorrad, dass sie einfach nur Sonntagmorgens zwischen 7:30 unterwegs sind? Weil Grund dafür gibt's ja eigentlich nicht.
Nee, absolut nicht.
Und wie war die Tour grundsätzlich? Ich meine, Sonntagmorgens nach 6, es war ja sommerlich, also war ja mindestens 20 Grad.
Das war einfach total schön. Es war halt.
Und dann allein noch im Thüringer Wald, da stelle ich mir halt einfach.
Es war schön frisch, dann einfach, wenn die Sonne noch so schön tief steht und gerade am Aufgehen ist und es ist halt kein Mensch auf der Straße, außer so ein paar Opis, die irgendwie gerade Brötchen holen gehen oder so. Es ist totenstille, leeres. Also ich fahre total gerne so einfach vorm eigentlichen Tag los und spule da schon ein paar Kilometer ab. Das mache ich auch auf Touren total gerne. Und dann lieber irgendwo unterwegs dann mal einen kleinen Stopp machen in einer kleinen Bäckerei und irgendwie frühstücken und da schon wissen, man hat schon wie 200 Kilometer hinter sich. Das ist einfach geil.
Sabrina nickt. Ja. Wie wollte ich sagen? Sabrina nickt da und grinst dabei und freut sich über die Aussagen vom René. Ist bei dir auch so?
Ja, ich finde es wunderschön, wirklich morgens aufstehen. Ich bin ja auch so ein Frühaufsteher. Spätestens um 6 bin ich eigentlich immer wach. Dann einfach aufs Motorrad. Hier bei mir in die Fränkische Schweiz. Die Straßen sind leer, keine Touris, keine halsbrecherischen Motorradfahrer, die mich noch runterfahren. Keine alten Opas, die unterwegs zum Golfspielen sind und die Spur nicht mehr halten können. True Story passiert hier ständig.
Fragst du die immer, nachdem sie dir den Weg gekreuzt haben? Sag mal, geht ihr gerade zum Golf oder was?
Nein, es ist wirklich immer dieser eine Berg, der eben zum Golfplatz führt, der relativ unübersichtlich ist und die fahren einfach links.
Lebensgefährlich, hör mal.
Ja, nee, aber wirklich, die Sonne geht gerade erst auf, du hast so diesen Morgennebel so ein bisschen auf den Wiesen stehen oder auf den Feldern. Ich finde das wunderschön.
Vor allem, wenn es einen Tag vorher noch geregnet hat, das ist einfach.
Das ist richtig geil.
Was stimmt denn nicht mit euch?
Da wollte ich jetzt auch gerade drauf hinaus. Das ist mir jetzt wieder so aufgefallen, weil ich jetzt ja, ne, mit dieser Tour nach Neuss, ich bin ja in den paar Tagen 1600 Kilometer mit dem Motorrad gefahren, was ja wirklich total intensiv ist. Und mir ist jetzt halt einfach wieder aufgefallen, wie intensiv man einfach mit dem Motorrad die äußeren Umwelteinflüsse wahrnimmt, ne? Also, sei es jetzt Temperaturschwankungen, wenn du aus dem Wald rausfährst und wieder rein, sei es jetzt Gerüche, sei es jetzt, wenn es gerade nicht hochfrequent ist oder hochtourig, ne, dass du auch irgendwie Sachen von außen hörst. Und ja, auf der Autobahn fand ich das so krass, als ich jetzt heimgefahren bin. Ich habe wirklich jedes Grad Temperaturunterschied spürst du. Ne? Du merkst und denkst, krass, jetzt verändert sich was, guckst ins Display rein und denkst, ah ja, krass, ein Grad kühler. Und es fühlt sich an wie 10% Unterschied. Das ist total verrückt und einfach mega, mega cool. Und wenn du dann halt morgens alleine unterwegs bist und halt so den Wald riechst, so war brutal.
Ist so. Habt ihr jetzt, ich war ja eben. Ja, nee, was soll ich dazu sagen? Also ich denke mir halt morgens früh so, boah. Also ich bin schon auch gerne früher wach. Ich kenne das vom Radeln oder so. Das ist schon mal geil, wenn man dann morgens raus ist. Beim Motorrad denke ich mir halt immer so, boah, kalt. Gerade wenn ihr sagt, es hat am Tag davor geregnet, Alter. Da ist die Straße potenziell noch nass. Habe ich schon wieder überhaupt keinen Bock mehr. Nee, also da bin ich dann irgendwie eher raus. Ich will klare Bedingungen, 20 Grad aufwärts. Was sehen, aber ich verstehe es natürlich, kein Verkehr ist schon geil, doppeldeutig, aber jetzt da morgens trotzdem, beim René hat es ein bisschen gedauert, sorry, das ist jetzt das dritte Bier, das ich mir jetzt mittlerweile reinschenke, Faden verloren. Habt ihr denn über die Nikken, ich vergesse immer, wie es geht, der Michel ist jetzt gerade irgendwie Bier holen gegangen. Boah, das wird heute ein langer Podcast. Habt ihr über die jetzt schon gesprochen, René?
Den ja, wir haben so ein bisschen über meine Tour am Sonntag. Also es ist halt, ich will eigentlich nicht zu viel vorgreifen, kommt ja noch ein Video zu und es ist halt echt erstaunlich, wie sehr die sich einfach wie ein einspuriges Fahrzeug fährt. Also man merkt halt einfach mal null, dass das irgendwie ein Dreirad ist. Das ist total abgefahren. Ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht dann vorne so von der Schwinge und von den Federbeinen und einfach wie das alles arbeitet und wie das so diese Schräglage macht und wie die Federung arbeitet. Das ist total abgefahrene Technik. Also ich finde das echt cool. Also es war absolute positive Überraschung mit dem Ding zu fahren. Ich dachte, es ist super schwerfällig und super also ich meine, es ist ja ein schweres Moped, aber das fühlt sich halt null so an, wenn du fährst, ne? Und gerade so was Bodenwellen und Unebenheiten angeht, das ist einfach krass, wenn du mit einem normalen Motorrad durch die Löcher schepperst und dich schmeißt fast aus dem Sattel, fliegst du mit der Nike drüber, weil du halt einfach immer ein Rad dann, quasi einen ordentlichen Kontakt zum Boden hast, dann bügelt die so viel weg, das ist der Wahnsinn, wie du da einfach durch die Kurven scheppern kannst mit dann, auch bei schlechter Straße, ist echt geil.
Also vor allen Dingen im Thüringer Wald, weil du da ja viele Passagen siehst, die halt jetzt zwar streckentechnisch vom Verlauf her wunderschön sind, aber wirklich, keine Ahnung, Bitumen glatt gelutscht, ne, Löcher drin, kein Grip so richtig und uneben. Das ist mit einem normalen Motorrad schon fast grenzwertig, sage ich jetzt mal.
Ich kann das nur so unterschreiben und ich glaube grundsätzlich alle, die das getestet haben, hatten ja sehr positives Feedback. Michel wird dazu ja auch noch ein Video machen. Jetzt haben wir hier einmal Werbung für den YouTube-Kanal von Kavazetz gemacht und von Asphaltsüchtig. Aber vielleicht meinen 2-3 Sätze noch dazu. Ich war auch echt beeindruckt, wie man es während der dynamischen Fahrt irgendwie überhaupt nicht merkt und dafür aber einfach auch einen krassen Vorteil, das ist bei mir so hängen geblieben, während sehr langsamer Fahrt. Also ich habe mich einmal verfahren und muss dann auf der Bundesstraße drehen. Und wie entspannt du mit der einen ganz engen kleinen Kreis fahren kannst, weil da hast du dann doch, das haben die natürlich fahrwerkstechnisch super gemacht, so ein bisschen das Gefühl wie von so einem PKW. Da merkst du vorne diese zwei Reifen, du kannst viel entspannter irgendwie um eine ganz enge Kurve fahren. War schon sehr geil. Aber jetzt sollten wir doch mal wieder zurück ein bisschen, der René.
Wobei das Teil ja trotzdem umkippt. Viele denken ja so, weil das drei Räder hat, dass das dann einfach steht, dass man quasi Füße vom Boden und dann steht es so fest da. Aber das ist ja komplett kipplich und fällt um einfach. Also wenn du nicht beide Füße am Boden hast, dann fällt es ganz normal wie ein Motorrad um. Also ja, das nur das nochmal klarzustellen, weil es war mir auch nicht so ganz klar, ob man die irgendwie feststellen kann, irgendwie einen Knopf drückt und dann steht das irgendwie stabil. Ich glaube, bei manchen Rollern geht das nämlich.
Das ist ja,
ist das nicht so.
Ja, ist so. Das ist zum Glück aber auch nicht passiert. Es waren doch dann alle vorbildlich. Und damit vielleicht auch mal zum Tourverhalten dieser Gasgeflüster-Ausfahrt, was mich wirklich echt begeistert hat. Wir haben morgens, als wir dann an dem besagten Parkplatz standen, kurze Einteilung gemacht und auch eine kleine Ansage gemacht. Und was ich wirklich bemerkenswert fand, war diese Gruppenkonstellation, diese Gruppendynamik. Ich glaube, jeder und jede waren da und wollten einfach Spaß und eine gute Zeit haben. Es gab keine Person, die irgendwie kleine Pimmel-Problematiken hatten.
Also du meinst, sie hatten alle ein großes Gemächt, außer die weiblichen Teilnehmer? Oder wie soll man das verstehen?
Nein.
Ich glaube, die Damen hatten die dicksten Eier.
Sowieso.
Sowieso.
Nein, aber es ging irgendwie darum, hey, gemeinsam Spaß zu haben. Das war auch unsere Aufforderung. Jeder in allen Gruppen hat sich irgendwie an die Regeln so gehalten. Es gab nicht irgendwie so, hey, ich bedränge andere Personen und überhole in der Gruppe oder muss mich irgendwie krass profilieren. Aber sagen wir mal so, jeder wollte einfach da gut ankommen, schön was sehen und ich glaube, so hat das auch gut funktioniert. Und wir hatten diese drei unterschiedlichen Gruppen mit so ein bisschen unterschiedlichen Prioritäten, wenn man so will. Und das Feedback, was wir so mitbekommen haben, war halt wirklich auch dahingehend sehr, sehr gut. Wir hatten einige dabei, die hatten vielleicht noch nicht so die Kilometererfahrung oder waren sonst anders unterwegs, denn gesagt haben, hey, gut abgeholt, genau das Tempo, gemerkt, dass ich auch eine Leistungssteigerung gespürt habe. Also es gab tatsächlich drei oder vier Teilnehmende, die dann auch gemeint haben, hey, am Anfang haben sie gedacht so, huh, wie ist es so? Und haben sich aber doch offensichtlich was abschauen können, sind da mitgezogen, haben sich am Ende des Tages sicherer gefühlt. Und wenn wir das vermitteln können, wenn das wirklich so war, dann muss ich sagen, hey, geil, das freut mich echt wirklich. Ich meine, eine Person bei mir in der Gruppe, dann habe ich gesagt, wir hatten, glaube ich, so einen Schnitt über den ganzen Tag verteilt von irgendwie 60 km/h. Und er so, ah, was? Normalerweise habe ich 45. Aber hat sich trotzdem halt total wohl dabei gefühlt. Ich meine, ich glaube, diese Kilometer an durchschnittliche Kilometergeschwindigkeitsansage ist nicht so wirklich zielführend. Es kommt ja immer extrem darauf an, wo du unterwegs bist, wo du fährst und so weiter. Aber es war irgendwie total toll zu sehen, dass Leute dann sozusagen daran auch vielleicht gewachsen sind, sich aber abgeholt gefühlt haben und keine Person irgendwie gesagt hat, boah, es hat mich jetzt irgendwie überfordert. Es gab eigentlich auch keine großen brenzligen Situationen, soweit ich es beurteilen kann, von uns eh das Ziel, jeden einfach sicher nach Hause zu bringen. Und das hat einfach funktioniert und das macht mich bis heute irgendwie echt happy, dass da alle irgendwie einen Spaß dabei hatten.
Also die waren auf jeden Fall, also ich kann jetzt weitestgehend halt für meine Gruppe sprechen, die waren alle super diszipliniert. Einfach, und ich hatte ja einen dabei, der ist auch ein Jahr Motorrad fährt, also so ein relativer Newbie. Und dann halt mit dem Attila zum Beispiel jemand, der hier in Vollleder-Kombi und der Aprilia Tuono da irgendwie stand und schon so ein kleiner Racer war. Und trotzdem hat es in der Gruppe mega cool funktioniert, nachdem wir dann so ein kleines bisschen umgebaut hatten, nach den ersten paar Kilometern nochmal so die Reihenfolge. Das war total entspannt. Also es ging echt super cool und die waren alle am Ende happy, wie das gelaufen ist, wie es vom Fahren her war. Und hätte ich nie so gedacht. Eine witzige Sache war noch, dass wir einen in der Truppe hatten, der erzählte noch so, ja, im Thüringer Wald, ich fahre hier immer, ich habe hier noch nie noch nie Polizisten gesehen, die irgendwie Kontrollen machen. Und dann waren wir ja losgefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch, aber ihr seid da weitestgehend am Anfang die gleiche Tour gefahren. Und ja, dann standen einfach an jeder Ecke, standen irgendwie Polizisten mit einem Sixpack. Ich weiß nicht, was die da so gemacht haben, ob da irgendwie ein Waldbrand war oder ob die jemand gesucht haben. Ich weiß nicht, jedenfalls, ich habe noch nie so viele Polizisten auf einem Haufen gesehen. Und das war schon einfach auch wieder irgendwie krass.
Sabrina, du wolltest es sagen.
Genau, da war doch dieses Fahrradrennen oben am Rennsteig, wo wir auch in der Nähe, wo wir uns am Sonntag dann noch aufgehalten haben zum Fotos machen.
Aber waren die deswegen
genau, da? Es waren nämlich tatsächlich mehrere Veranstaltungen. Es war zum einen dieses Fahrradrennen und was auch war, es war ein Staffellauf entlang des Rennsteigs. Und das hat sich halt tatsächlich auch über unsere gesamte Tour so quasi durchgezogen. Wir sind ja von Oberhof gestartet und dann Richtung Hohenwarteschlausee gefahren und halt quasi immer so am Rennsteig entlang. Und haben halt mehr oder minder auch immer wieder diese Tour von diesem Staffellauf gekreuzt. Und deswegen hatten wir auch immer wieder diesen intensiven Kontakt zu den Veranstaltungsverantwortlichen beziehungsweise zur Polizei, die das halt quasi gesichert hat. Und das muss ich sagen, das war halt auch total spannend und faszinierend, was da grundsätzlich im Thüringer Wald los war. Da waren ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, da waren ja unendlich viele piekfein aufgebaute Simson-Motorräder. Dann gab es wie so eine Tuning-Messe auf, ich weiß nicht mehr, wo das genau gewesen ist.
Das war so ein Oldtimer-Treff. Wir sind auch vorbeigefahren. Ja, Oldtimer-Tuning-Treff. Da standen lauter Sim, irgendwie auch Trabis. Geil war, der Jörg bei unserer Truppe kennt sich da voll aus, sagt, ja, habt ihr den gesehen und so. Und ja, das ist ein 500er oder was. Jörg, tut mir leid, wenn ich dir da Unrecht tue. Du hattest auf jeden Fall voll den Plan. Und ich dachte mir auch nur so, na, Trabi, klar. Aber er hat ja die Spezifikation schon gesehen. Ich wusste gar nicht, dass da diese Tuning-Szene so groß ist. Das ist der Wahnsinn. Also es war auch eine gewisse Zeitreise, muss man da sagen, wenn man da teilweise durch Orte gefahren sind. Was jetzt aber trotzdem noch bemerkenswert ist, bei aller Polizeipräsenz, die da war, die uns aber nicht in Probleme gebracht haben, weil wir uns natürlich sehr vorbildlich verhalten haben, meistens. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist das dritte Bier.
Ja, also was auf jeden Fall eine super coole Geschichte war, und da komme ich nochmal auf das zurück, was jetzt grundsätzlich an Mitnahmeeffekten, sage ich jetzt mal, da gewesen ist von unseren Teilnehmenden. Auch untereinander hat es dann einfach sehr, sehr gut funktioniert. Also bei uns in der Gruppe war das zumindest so, dass ich ja zum Beispiel den Sascha, der vorhin schon angesprochen wurde, der ja ein sehr, sehr ausgeprägter Reise-Enduro-Fahrer ist, dass da quasi untereinander Tipps gegeben wurde, weil eben auch in meiner Gruppe Fahrende dabei waren, die noch nicht so viel Erfahrung haben, weil sie den Führerschein erst gemacht haben oder grundsätzlich wenig Kilometerleistung hatten. Und dann halt einfach auch so ein bisschen dieses Fahren in der Gruppe näher gebracht wurde, so dieses klassische Sicherfahren und Hinterschneiden von Kurven, damit man halt nicht in den Gegenverkehr kommt. Und da hat einfach sehr, sehr viel Austausch stattgefunden. Und Jan, du hast es ja vorhin schon angedeutet, das war auch so ein bisschen das Feedback dann am Ende des Tages, dass halt wirklich Leute in der Gruppe dann gesagt haben, hey, das war super cool, ich habe mich immer mega entspannt gefühlt und ich habe sogar noch was mitgenommen, ich habe noch was gelernt und gehe jetzt mit einem höheren Speed quasi aus dieser Veranstaltung raus. Ich habe zwar gemerkt, dass es im Tagesverlauf immer ein bisschen zügiger geworden ist, aber ich habe mich halt immer gleichermaßen sicher und wohl gefühlt und eben tatsächlich so ein bisschen mein Können ausgebaut. Und das muss man tatsächlich auch noch dazu sagen, denke ich. Der Thüringer Wald ist natürlich ein spezielles Motorradrevier mit vielen Kurven. Und das gibt's ja nicht überall in Deutschland. Und viele unserer Teilnehmenden, vor allen Dingen die aus diesem eher nördlichen Bereich gekommen sind, so diese Berliner Ecke, das haben die ja auch so ein bisschen wiedergegeben, abends dann beim gemeinsamen Essen und bei der gemeinsamen Hopfenkaltschale, dass sie halt manchmal fahren und denken, hey, jetzt fahre ich dahin und dann gibt's diese Kurve und dann ist das total schön und dann fahre ich wieder 5 Minuten und dann gibt's die nächste Kurve und das ist dann auch total wieder schön und sich überhaupt erstmal dran gewöhnen mussten, dass halt wirklich immer Konzentration da sein muss, weil halt einfach eine Kehre, eine Kurve auf die nächste folgt, was eben in diesem Mittelgebirgsumfeld sehr, sehr unterhaltsam ist und gut funktioniert. Und Sabrina, jetzt muss ich aber tatsächlich nochmal auf dich zurückkommen, weil du ja unabhängig von uns gewesen bist und nicht in den Gruppen. Jona, du warst ja nicht alleine unterwegs, ihr wart ja zu zweit. Ihr seid ja auch den Samstag im Thüringer Wald unterwegs gewesen. Wie war denn euer Thüringer Wald-Erlebnis eigentlich?
Ja gut, wie gesagt, ich habe ja, gut, wenn ich die Autobahn nehme, habe ich nur 1 Stunde ungefähr in Thüringer Wald. Deswegen ist der mir jetzt nicht ganz so unbekannt. Ich fahre da tatsächlich gern hin, weil der nicht ganz so überfüllt ist wie die Fränkische Schweiz, gerade im Sommer. Was ich bei uns relativ lustig fand, ich meine, ich war mit der CB500 unterwegs, also dem vom Fahrwerk her eher sportlicheren Auslegung, Jona mit einer Teneri 700, also einer Reise-Enduro. Und die Straßen im Thüringer Wald sind durchwachsen. Also gerade wenn man so kleinere Landstraßen nimmt, sind die ja doch oft relativ aufgebrochen von irgendwelchen Wurzeln drunter, Bitumenstreifen, wie auch immer. Und er ist mir hinterhergefahren und meinte, wie kannst du das eigentlich fahren? Du hoppelst da nur noch auf deinem Motorrad rum. Das ist schon... Also ich wäre lieber mit der Transalp da gewesen. Mhm. Die hätte das alles ein bisschen besser weggebügelt, definitiv. Aber ich liebe den Thüringer Wald. Ich liebe die Landschaft, ich liebe die Streckenführung. Ich fahre ganz ehrlich sehr, sehr gerne dorthin, teilweise wirklich jede Woche.
Vor allem, man muss dazu sagen, was mir so hängen geblieben ist, und da bin ich gespannt auf eure Eindrücke, Sabrina aus der Fränkischen Schweiz, René aus dem Spessart, Odenwald, keine Ahnung, wo du da mal unterwegs bist, Michel, bei dir das Gleiche, Darmstadt, Odenwald. Aber ich kann den Vergleich zu den bayerischen Voralpen ziehen. Unfassbar, wie wenig Verkehr da eigentlich ist.
Ja, das wäre krass. Ja. Und wie grün die Bäume alle noch sind. Ich dachte, es ist schon viel trockener alles und es sah noch so richtig saftig und relativ gesund aus. Mir auch echt so aufgefallen.
Ja. Ja, die Vegetation ist tatsächlich da auch deutlich hinterher. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Wir waren jetzt ja Mitte Juni da und Kastanien, die normalerweise fast so zu diesen Frühblühern in Anführungsstrichen zählen, waren da gerade noch in der Blüte. Also da war noch, während wir hier in Darmstadt, da sind halt tatsächlich schon die Kastanien, die Fruchtkörper sozusagen dran, wo sich dann quasi diese Kastanien drin groß wachsen und bilden. Und da war tatsächlich einfach klassisch hier noch, der Frühling hat die Kerzen angezündet. Oh, jetzt war ich aber hier literarisch, Entschuldigung. War halt einfach noch wirklich die Zeit zurück. Und wir sind ja auch die ganze Zeit auf, ja, sagen wir mal, zwischen gut 300 und über 700 Meter Höhe unterwegs gewesen. Das unterschätzt man, glaube ich, da auch so ein bisschen, ne? Wenn man sich da auch auf diesem Höhenkamm entlang bewegt.
Aber ich war 3 Wochen vorher ja auch schon mal ein bisschen im Thüringer Wald und bin dann aber Richtung Sauerland gefahren. Und gerade Sauerland oder auch Harz, da ist einfach so viel tot, wenn du da so durchfährst. Ja. Da siehst du nur noch tote Baumstümpfe stehen und richtige riesige Flächen, die einfach so komplett fertig aussehen. Und es war dort erstaunlich grün und echt gut erhalten und einfach schön. Und dadurch auch einfach ein nettes Klima dann. Das machte auch so eine gewisse Frische. Gerade wir hatten ja auch doch, weil Samstag ging's ja, aber es war ja schon eher warm. Und wenn du halt dann irgendwie so gesunde Wälder hast, durch die du fährst, ist es ein deutlich angenehmeres Klima immer zwischendurch.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade erwähnen. Ich weiß nicht, ob euch das ähnlich ging, als wir dann wieder zurückgefahren sind, eben Richtung Fränkische Schweiz. Gefühlt kaum haben wir Thüringen verlassen, wurde es einfach mal 5 Grad wärmer.
Ja, es war die Hitze des Todes am Sonntag. Ich bin auch echt, ich dachte so, es gibt's da nicht. Ich war so froh, wo ich dann daheim war und in den Pool hüpfen konnte mit meinen Kiddies, weil ich echt komplett durch war.
Wie kann denn das sein, dass jeder hier einen Pool hat? Du erzählst es, aber auch der Benny, der da war, ist erstmal in den Pool gehüpft und Alter, ich gehe hier in meine Einzimmerbude in München und schwitze mir auf dem Balkon einen ab. Das ist einfach eine Frechheit.
Wir hatten ja einen Poolbauer dabei. Also
stimmt,
bitte.
Wir hatten einen Poolbauer dabei.
Auch das. Und ich wollte gerade sagen, du konntest wenigstens am Sonntagabend in deine Wohnung zurückkehren. Das konnte ich nämlich tatsächlich nicht, weil ich unterwegs festgestellt habe, ich bin ja mit meinem Transporter nach Neuss gefahren und von Neuss mit dem Motorrad in den Thüringer Wald. Und habe im Thüringer Wald zwar die Nike dabei gehabt, aber nicht meinen Wohnungsschlüssel. Was ja soweit überhaupt gar nicht schlimm ist, weil Marlina, ihr kennt sie alle, meine Freundin, die, mit der wohne ich ja zusammen, die hat natürlich einen Schlüssel. Die war aber am Sonntag auf einem Geburtstag und wollte dann Sonntagabend mit der Bahn nach Hause fahren. Und es sind einfach alle Bahnen ausgefallen. Und sie konnte dann nicht mehr von dort, wo sie gewesen ist, zurück nach Darmstadt fahren. Das heißt, ich bin dann auch, nachdem ich schon 1500 Kilometer an diesem Wochenende gefahren war, nochmal 100 Kilometer weiter bis nach Speyer gefahren, habe auf einer Couch gepennt, um den Schlüssel zu holen. Und dann tatsächlich, um dann tatsächlich erst am Montagmorgen um 9:30 von unserer Ausfahrt zurück bei mir zu Hause anzukommen. Das war so ein bisschen suboptimal, will ich mal sagen. Aber ich muss dazu sagen, was sehr, sehr entspannt war, jetzt komme ich nochmal auf diese Nike zurück, diese Autobahn, also ich bin ja dann auf dem Rückweg, war es ja dunkel und nach 1400 Kilometer gefühlt, fast nur Landstraße, hatte ich dann auch so das Gefühl, okay, schnell nach Hause und bin halt Autobahn gefahren. Und du kannst halt mit diesem Motorrad so entspannt Strecke machen. Du hast ein Tempomat, du hast vorne die zwei Räder, so, du fährst halt einfach 180 hinter diesem riesigen Windschild und reißt halt einfach Kilometer runter. Und es ist wirklich so, René, du hast es vorhin schon angedeutet, mit diesem Sesselgefühl. Du kommst halt an und es ist einfach alles überhaupt gar kein Problem. Also es war tatsächlich noch so ein bisschen ein Aha-Erlebnis tatsächlich.
Klingt gut.
Schön für dich.
Ich wäre auch noch ein Stück gefahren.
jetzt wollte ich noch einen Punkt kurz anbringen. Sorry, völlig off-topic quasi, aber doch noch zu der Tour. Was natürlich auch sensationell war, war die nicht nur die Bereitschaft, ein Fass Bier mitzubringen, sondern ein Teilnehmer hat beispielsweise auch ein Booklet mitgebracht, wo der besagte WhatsApp-Chat vorher schon quasi dokumentiert war mit allen Bildern. Props an Jochen, das war der absolute Hammer. Und vielleicht werfen wir damit, um jetzt mal so dieses Kapitel Gasgeflüster Ausfahrt 2023 so ein bisschen abzuschließen, mal einen Blick in die Zukunft. Weil ich glaube, was wirklich hängen geblieben ist nach diesem Wochenende, war die absolute Freude und der Spaß, den, glaube ich, alle daran hatten, auch wir mitbeteiligt, was uns natürlich dramatisch motiviert, weiterzumachen. Nicht nur mit diesem Podcast hier, alle zwei Wochen. Keine Ahnung, Michel, vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Sommerpause, das müssen wir mal sehen.
Wir machen jetzt tatsächlich eine Sommerpause, weil ich jetzt erstmal vier Wochen im Urlaub bin. Also wir machen quasi jetzt dann nach der Folge eine Sommerpause.
Ah, nice. Gut, dass ich das auch weiß. Alles klar,
ja, wir machen eine Sommerpause. Du machst immer das Intro, ich mach das Outro, dann hätte ich das erwähnt und hättest du sowieso erfahren.
Super, das ist so super. Geil. Dafür teilt man sich ein Hotelzimmer, damit man diese Informationen einfach mal brandheiß.
Du wolltest nicht mit mir reden, du bist früher ins Bett und hast geschlafen. So, ich habe gedacht, wir haben noch voll den intimen, lauschigen Abend und tauchen uns mal wirklich.
Also,
so,
als ich nachts mit dir geredet habe, war die einzige Reaktion.
Wahrscheinlich, weil du nachts mit mir geredet hast, wo ich schlafen wollte, nachdem es nachts um 2:30 war.
Ich kenne mir sehr gut vor. Hätte ich mal beim René geklingelt, der ist am Nachts dann immer wach. Egal. Ausblick, ey, es war der Wahnsinn. Also wirklich, so viele Leute haben gesagt, lass mal 4 Tage machen, dies, das und so weiter. Da muss man mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Die Frage ist natürlich, wo würde es hingehen? Und auch dort haben uns sau viele Ideen erreicht. Sabrina E., Fränkische Schweiz. René, so gefühlt, ist egal, Hauptsache sau viel Kilometer. paar andere Leute so, ja, lass mal nach Sardinien oder was weiß ich fahren. Dann ich mir so, wow, okay, das ist vielleicht eine Ansage. Ich glaube, es steht so einiges im Raum. Fränkische Schweiz, auch mal nach Tschechien rüber, ist natürlich interessant. Nach allem, wo wir bisher waren, würde sich aber vielleicht auch der Harz anbieten. Ich persönlich bin ein großer Schwarzwald-Fan. Ich muss ja auch dazu sagen, Thüringer Wald war bis 2015 so ein bisschen mein dummes, wie sagt man, meine Hausstrecke.
Domizil?
Domizil, so nämlich. Ich habe 3 Jahre in Jena gelebt und da bin ich dann ab und zu mal dort abgebogen. Aber auch der Schwarzwald. Während meiner Ausbildung habe ich ja am schönen Feldberg gearbeitet. Das war der Wahnsinn, was da abging. Da ist wahrscheinlich doppelt so viel Polizei am Start und auch nochmal 10-mal so viel Verkehr. Nichtsdestotrotz, da steht viel im Raum. Wir wollen es auf jeden Fall machen und müssen dann mal gucken. Bewährt hat sich, glaube ich, das einfach frühzeitig anzukündigen im Vergleich zum Vorjahr, wo wir so gefühlt 2 Wochen vorher gesagt haben, oh ja, machen übrigens Ausfahrt. Geht irgendwo da beim René in die Ecke. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir waren.
Bad Nauheim.
Bad Nauheim, so nämlich. Wenn ihr da Ideen und Anregungen habt, schreibt uns gerne. Im Endeffekt machen wir aber was wir wollen. Ja, das gehört noch 3 Bier dazu.
Entschuldigung, ganz kurz, da muss ich mal intervenieren. Da merkt man einfach die 3 Biere oder 3,5, die der Jan sich gegönnt hat und das 4. gerade hinterherkippt. Also nee, er ist nicht ganz so anteilnahmslos und uninteressiert an dem, was ihr denkt. Und grundsätzlich haben wir jetzt ja den Thüringer Wald auch deshalb ausgewählt, damit wir eine Location haben, die relativ zentral in Deutschland ist und alle einen ähnlich weiten Anfahrtweg haben. Das ist natürlich nicht immer ganz zu realisieren. Aber Harz, Sauerland oder sowas in diese Richtung wäre natürlich mal auch eine Option, weil wir dann so ein bisschen nördlicher sind. Und nachdem wir
ja, Sauerland war noch im Raum. Auch geil. Finde ich richtig gut.
Ja. Da ist er auf einmal wieder hellwach und begeistert, der Jan hier. Trotz Blutarmut und Biergenuss ist er wieder völlig dabei. Ja, also ihr hört es, wir haben da Optionen und so Sachen wie Sardinien sind natürlich schön, da kann man gerne mal hinfahren, aber wir wollen natürlich die Einstiegshürde so gering wie niedrig halten. Also rechnet eher mal mit was im mitteldeutschen Raum, beziehungsweise mittel- bis norddeutschen Raum.
Wir müssen mit dem Timing auch ein bisschen aufpassen, weil Sabrina hat ja gesagt, sie wäre auch wieder mit dabei und sie wäre eine gern gesehene Gästin. Allerdings begibt sie sich ja jetzt bald erstmal auf Weltreise. Da haben wir auch nochmal gesagt, wir werden dich im nächsten Jahr, ich glaube, das ist ein fettes To-Do, hoffentlich auch nochmal hier in diesem Podcast ist das schlimm gerade. beisitzen haben.
Es ist ja doch ein Stammtisch, den wir hier haben, das ist schon in Ordnung, Jan. Lass es raus.
Kann ich ja nicht dafür.
Aber er kann jetzt nicht mehr behaupten, der hat am Freitag nicht gelallt, weil er beweist gerade, dass er gerne mal lallt.
Nee.
Ja, und er hatte mehr Bier am Freitag, also das ist einfach so sicher wie dieser Abend in der Kirche. Das, ja.
Und vorher kein Blut gespendet, so viel ist sicher, glaube ich. Nee, ist so. Und was es auch noch an Updates gibt, also diese Nyken, ich spreche es ja immer falsch aus, so wie...
Nyken?
Jetzt fällt mir sogar nicht mehr der Ort ein, wo Sabrina wohnt. Wie hieß der?
Forchheim.
So, also die Nyken und Forchheim, beides eine gute Sache. Aber auch diese Nyken hat ja echt allen Spaß gemacht und wir haben dann nochmal so ein bisschen drauf rumgedacht, was können wir machen? Stand dann am Frühstückstisch im Raum, ob wir dann diese Gasgeflüster-Tour für die Tourguides elektrifizieren. Mal sehen, ob da was geht. Wenn jemand Kontakte hat, was es rumgeht, der René, der grinst gerade. Die Grinsewacke, das fand er gut. Das hat ihm gefallen.
Ich fand es nur gut. Ich kann mal die Kommentare jetzt unter dem Poddy wieder vorstellen, wenn es um Elektromotorräder geht. Das ist ja doch sehr, sehr polarisierend. Da wird es laut darunter. Aber spannend wäre es auf jeden Fall. Und für die Tour, die wir gemacht haben, würde es tatsächlich möglich sein.
Ja, ich meine, wir hatten jetzt ein dreirädriges Motorrad da. Also viel wilder kann es gar nicht mehr kommen, solange wir jetzt nicht auf die Gedanken kommen.
Ein dreirädriges Elektromotorrad wäre doch eine schöne Sache für die nächste Ausfahrt.
Solange es nicht diese MKs, nee, wie heißen die?
Can-Am.
Alter. Ah, Zeit fürs Bett, ey. Werden, ist es doch alles okay. Also da ist viel in der Planung. Und vielleicht, was Planung auch noch angeht, tatsächlich beeindruckend, wie viele Leute sich gemeldet haben, gesagt haben, ey, mach mal Merch. Tatsächlich hatten der Michel und ich schon mal so ein bisschen drauf rumgedacht, waren aber nicht so Fan davon, einfach irgendeine Scheiße zu bestellen und dann irgendeinen Driss rauszugehen. Die mangelnde Qualität, die wir hier zum Teil soundtechnisch in diesem Podcast haben, wollen wir nicht auf unseren Merch übertragen, sondern da soll es schon ein bisschen schöner sein. Wir machen uns aber Gedanken, was es aber de facto schon gibt, Michel, und darf ich diesen Spoiler bringen?
Ja, unbedingt. Ich wollte das auf jeden Fall noch anbringen, denn wir haben ja sogar schon Merch und unsere Teilnehmenden der Ausfahrt haben davon auch schon profitiert. Wir haben jetzt nämlich tatsächlich endlich einen Mini-Einstieg in das Thema gefunden mit einem Gasgeflüster-Schlüsselanhänger. Aus Filz, in Deutschland produziert, nicht hand-, aber maschinell gestickt. Und wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr euch den gerne mal anschauen. Unser Titelbild der diesmaligen heutigen Episode
wird geil, aber es wird nicht der Merch. Dafür sind wir nämlich Sonntagmorgen noch zusammen losgefahren und es war wirklich das weirdeste Fotoshooting, was ich jemals erlebt habe. Dieses Bild lässt vermuten, dass die Nacht von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag nochmal deutlich intensiver war als Jan. Das, was wir hier beschrieben haben. Weil wenn man dieses Titelbild sieht...
Sabrina, hast du schon gesehen?
Nee.
Der René hat das gemacht und hat auch bearbeitet und leitet das weiter. Und während er das Sabrina schickt, werde ich jetzt auch quasi die Bombe platzen lassen. Denn das Schöne bei Instagram, wo wir ja unser Thumbnail normalerweise posten, ist ja, man braucht nicht nur ein Bild, sondern, oder man kann auch mehrere Bilder nutzen. Und es werden in diesem Fall auch mindestens zwei sein. Denn Thumbnail wird das gerade angesprochene, bisher noch nicht gesehene Bild mit Sabrina, René, Jan und mir. Und Bild Nummer zwei wird auf jeden Fall eben genannter Schlüsselanhänger. Da könnt ihr euch das schon mal anschauen. Und wir erwarten natürlich dann reges Feedback drauf. Und wenn ihr Bock auf so ein Ding habt, schreibt uns einfach an. Wir sorgen dann dafür, dass ihr die Möglichkeit bekommt, den Schlüsselanhänger und einen Aufkleber, den haben wir nämlich auch produziert, bei uns zu shoppen.
Jetzt hoffe ich, dass man es gerade nicht gehört hat. Hier ist gerade das Höllengewitter ausgebrochen in München. Hier gab es gerade einen Donner, das nur so knallt. Wurde von meinem Hund Karl direkt kommentiert. Aber ja, wir haben fetten Merch, Schlüsselanhänger plus Aufkleber. Aufkleber muss dazu sagen, noch schön in Bling-Bling-Glitzer-Optik. Ja. Könnt ihr euch auf den Koffer, auf den Helm, wo auch immer hinkleben. Garantiert auf jeden Fall, dass wenn ihr mal irgendwie einen drängelnden, hinterfahrenden bei euch habt, dass dieser beim Aufblenden sich direkt die Augen aussticht. So, Sabrina und ist wild am Lachen, Fall, sie hat gerade das Bild gesehen. Ja, ihr macht Werbung, Sabrina kriegt sich nicht mehr ein. Ein herrliches Bild. Was willst du sagen?
Hashtag Nike die Affenschaukel.
Und es sieht einfach nicht so aus, als würde Michel auf dem Tank sitzen, sondern sieht eher so aus, als würde Michel auf was ganz anderem sitzen. Und es ist ein Körperteil von mir.
Und er hat dabei die Beine so richtig schön breit gemacht.
Ja. Und grinst.
Da habe ich dann Sonntagmorgen noch die Intimität genossen, auf die ich das ganze Wochenende gewartet habe.
Und ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort der heutigen Folge. Wirklich, ich glaube, diese Konstellation an vier verschiedenen Standorten diesen Podcast aufzunehmen, hatten wir tatsächlich noch nie. Es war mir ein absolutes Fest. Es tut mir leid, wenn hier nicht 25, 25, 25, 25 der Redeanteil war, sondern ich vielleicht so 50 eingenommen habe und davon wiederum 25% eher Wortfindungsstörungen waren. So ist Leben. Muss ich, also.
Und so kennen wir Jan ja auch unseren Podcast. Also unsere Zuhörenden ist diese Konstellation und diese Situation vertraut. Und ich danke auf jeden Fall René und Sabrina, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ah, warte mal, eins noch.
Zu Wort gekommen seid. Was los?
Ne? Wenn wir schon über die Zukunft reden, René, du bist gebucht nächstes Jahr als Tourguide. Das weißt du schon.
Sehr gut.
Du warst jetzt auch zweimal dabei. Wer zweimal Tourguide war, ist drittes Mal automatisch so. Das ist die goldene Regel von Gasgeflüster, das wissen wir alle. Aus den letzten zwei Ausfahrten, die wir hatten. Und Sabrina, wenn du am Stissel bist und nicht gerade irgendwo in Timbuktu oder sonst wo unterwegs bist, bist du auch fest eingeplant. Wird geil.
Sehr gerne wieder.
Ja. Das ist es doch und damit haben wir doch das schöne Schlusswort. Oder haben wir irgendwas vergessen?
Ich glaube glaub, nicht. Aber ich würde sagen, in dieser Folge überlassen wir das Schlusswort René und Sabrina.
So nämlich.
Oh je.
Ladies first.
Surprise.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die geile Orga. Ich glaube, die Orga war wahrscheinlich relativ minimalistisch, hat sich von selbst organisiert, aber war auf jeden Fall wirklich ein tolles Wochenende. Und wie gesagt, jederzeit gerne wieder.
Ja, ich wollte auch nochmal Danke sagen. Es war echt super witzige Veranstaltung, war letztes Jahr schon schön und dieses Jahr war es viel, 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 viel schöner noch und ich freue mich umso mehr auf nächstes Jahr und ja, kann nur gut werden.
So, schönes Schlusswort. Danke dafür, danke an euch. Michel, es war mir ein Fest. Ich freue mich aufs nächste Jahr im Hotel. Ciao zusammen. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Merch bestellen.
Servus und Baba.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.